Wenn du aktiv tradest, willst du vor allem eins: volle Kontrolle. Genau dafür gibt's TradeGate Direct. Entwickelt von Profis für Profis mit Direktzugang zur liquidesten Retailbörse Europas, der TradeGate Exchange. Der große Vorteil: Du handelst dauerhaft kostenfrei. Marktübliche Spreads können anfallen. Über 7000 Aktien, 4000 ETPs und 5000 Mini-Futures. Jetzt auf tradegate.direct.
Bet365 is paying out before the final whistle.
Check out Bet365's unrivaled early payout offer. When you bet on a team to win and they take a 17-point lead, you get paid no matter the final score. Forget the final whistle and start counting that cash. Hold up. You get early payout on parlays, too.
Download the app and see why it's never ordinary at Bet365. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply.
Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema Tennis. Die Daily Nuggets. Jetzt.
Es ist ein unschuldiger Montagnachmittag, aber in der Caja Mágica in Madrid sind offenbar die Lichter ausgegangen. Stromausfall, das kann Andreas Thyrieu auch passieren, aber es wäre umso bedauerlicher, weil Andi, jetzt hast du endlich einen Fernseher, wo du auch erkennen kannst, wer ist.
Ja, genau. Ich danke dir vielmals. Du bist ein Heimkehrer, also ich nehme an, du wirst in fließendem Spanisch sagen, so wie der Kennedy einst. Ich bin ein Berliner, wirst du auf Spanisch dann gleich dich als Madrilene vorstellen. Ja, ich bin glücklich, du, 65 Zoll. Welcher normale Mensch hat eine Ahnung, wie lang das ist? Ein 144 Zentimeter, jedenfalls Breite, und es ist sich ums Arlecken ausgegangen. Der ist wunderbar und ich sehe alles. Es ist glaube ich, wie auf einer Leinwand im Kino. Und was ich allerdings auch gesehen habe, damit das ein bisschen einen Bezug bekommt zu dem, was du gesagt hast, ist kein Tennis in Madrid. Ich habe also nicht viel versäumt während der Montage, aber inzwischen weiß ich, seit 12 Uhr ist dort alles lahmgelegt. Mich dünkt, du hast denen noch einen Streich gespielt zur Abreise.
Ja, also ich denke mir, wieso updated das Livescore, der Livescore hier bei Dimitrov gegen Fearnley muss er heißen, immer noch 5-4 mit Aufschlag Fearnley und das seit mehreren Stunden. Das eine ist okay, sehe ich ein, vielleicht, dass man auf den großen Plätzen nicht spielen kann ohne Elektronik, aber es gibt genug Außenplätze, aber wenn ich das richtig analysiere, wird auch auf den Außenplätzen nicht gespielt und ich bekenne mich unschuldig.
Das kann jeder sagen, heißt so schön.
Ja. Ich sag's euch, ich bin auch jeder. Ich bin jeder Mann und ich sage alles. Ich bin jetzt gar nicht einmal mit so schwerem Herzen weggefahren, weil es waren 5 schöne Tage, es waren aber auch 5 intensive Tage, wenn man dann die Night Session auch noch mitnimmt. Das kann schon recht lang werden und dann kommt man in die Nähe seiner Unterkunft, die zwar scheiße war, aber dafür zentral gelegen. Und der Spanier als solcher wachte erst um 9 richtig auf. Nicht, dass es laut gewesen wäre, aber dann würde mir auch kein ganzer großer Langweiler sein. Bin ein bisschen unter die Leute gegangen, ohne mit jemandem zu reden, wohlgemerkt. Waren schöne 5 Tage, guter Sport teilweise. Jetzt bin ich aber gern wieder zu Hause und hoffe, dass irgendwann der Strom wiederkommt, wobei es mir eigentlich wurscht ist.
Ja, das kann da jetzt wurscht sein. Wobei, zentrale Scheiße ist besser als Jauche am Land. Also du hast es, glaube ich, dann eh nicht so schlecht erwischt. Aber, mein lieber Freund, und jetzt die entscheidende Frage: Was treibt dich in so frühen Runden schon nach Madrid?
Der Ferienplan der bayerischen Schulen.
Ach,
weil ich, Ostern ja heuer die Osterferien so spät waren, dass ich dass das München-Turnier in die Osterferien gefallen ist. Und dann habe ich mir gedacht, was mache ich jetzt in der zweiten Woche mit meiner kostbaren Zeit? Hab gesehen oder wusste ja, dass Madrid unmittelbar danach ist und in Madrid war ich noch nie. Und deshalb bin ich jetzt von Mittwoch bis Sonntag nach Madrid gefahren, Sonntag 21.10 Uhr in München gelandet, Montag 9.45 Uhr schon wieder in der Schule gestanden.
Na schau, fast so wie der magische Würfel. Hat er dich magisiert oder hat er dich eher kalt gelassen, der Würfel?
Naja, ich bin ganz schlimm vorbelastet hingefahren, weil doch mehrere Leute gesagt haben, es ist ziemlich Arsch. Und ich fand es überhaupt nicht Arsch, ehrlicherweise. Also dieser Würfel ist, so wie er halt im Fernsehen auch ist, der große Platz, dieser Manolo Santana. Das sind halt diese Logen vorne drinnen und das schaut halt sehr metallig und blechig aus und das ist es dann auch. Und man sitzt schon um 1 Uhr Nachmittag, die Presseplätze sind sehr gut, sind direkt über den Logen, aber alles, was über den Logen ist, sitzt auch schon um 1 Uhr Nachmittag im Schatten. Und ich kann dir sagen, so warm kann es gar nicht sein, dass dort nicht kalt ist. Gut, muss man wissen, wollen wir uns nicht beschweren.
Ja.
Und
Nur eine kurze Zwischenfrage. Es war ja immer eine Tierjagd-Veranstaltung eigentlich, also im Hintergrund. Ist das noch so? Also ist es dort quasi, weil das war immer ganz fein, also vor allem auch dieser VIP-Bereich. Ich weiß nicht, ob du Zugang hattest.
Ich hatte natürlich keinen Zugang, aber man konnte draufschauen und der wird ja nach wie vor von Don Co. bestritten. Was immer gut ist. Allerdings glaube ich, dass der Tierjagd die Lizenz an IMG verkauft hat. Und dass IMG eigentlich gerne diese Lizenz loswerden möchte, nach allem, was ich gehört habe, warum auch immer. Und der VIP-Bereich macht natürlich einen guten Eindruck, einen sehr guten Eindruck, der hat er aber in München auch gemacht. Und ob das Essen jetzt von Do & Co. besser ist als das vom Käfer, weiß ich nicht, das ist halt alles Geschmackssache. Aber mir hat es eigentlich ganz gut gefallen. Das Einzige, was ist, man muss sich erst einmal zurechtfinden. Ich habe wirklich 3 Tage gebraucht, bis ich endlich mal die 2 anderen sozusagen Indoor-Courts gefunden habe. Dann umso schöner habe ich mich verlaufen, wie Struff gegen Tsitsipas gespielt hat, auf dem drittgrößten Platz, habe mich komplett verlaufen. Plötzlich stehe ich im Grunde genommen direkt hinter der Uhr auf Field-Level. War nicht der Einzige, aber da waren noch 2 andere Kasperl, die sich verlaufen haben. Also von mir keine Beschwerden, auch das Essen. Also auf jeden Fall ausreichend gut. Ich habe mich gut betreut gefühlt, war der einzige deutschsprachige Journalist. Sascha Zverev war sehr freundlich zu mir.
Das freut mich.
Ja, mit Handschlag begrüßt und der Mischa auch. Struffi sowieso immer eine Augenweide, mit Ofi lang geplaudert. Also keine Beschwerden.
Ja, heute ist ja eher umgekehrt. Ich stelle die meisten Fragen, was mich einfach brennend interessiert. Ich kann nur einwerfen, ich war einmal dort, da war blauer Sand. Ich weiß das ja nicht mehr. Ich bilde mir ein, dass in der finalen Situation der Herr Bär dich entweder den Federer geschlagen oder gegen ihn verloren hat. Also es waren dort ganz komische Ergebnisse mit diesem blauen Sand. Man ist dann davon abgekommen. Ich habe aber in der Zwischenzeit in deiner Urheimat Graz auf grünem US-Sand gespielt, ganz fein. Beim GAK gab es das große Season Opening. Ich durfte dort das kleine Wort führen bei einem großen Fest. Das habe ich gern gemacht. Habe den Papa Haas getroffen, du weißt, also junge Bekannte und so weiter. Und der Club ist ja auch sehr nett. Und um das abzuschließen, da ist mir auf die Idee gekommen, diesen grünen US-Sand, Canada 10 heißt, ja, wird wirklich hineinzulegen. Das ist schon ein feines Spielgefühl, das wir hatten, weil es natürlich am Freitag geregnet hat. Aber gut.
Von grün auf blau,
rot. Ich glaube, andere Sende sind uns noch nicht untergekommen, beim Tennis zumindest.
Das Turnier damals hat der Federer gewonnen.
Ja.
Ich glaube, im Finale gegen Verdasco kann aber auch, vielleicht hat er vorher, oder Verdasco hat Nadal geschlagen. Ich glaube, das war's. Und Federer Finale gegen Berdych ist möglich. Bin mir nicht ganz sicher, aber könnte durchaus sein. Und jetzt sind halt die frühen Runden gespielt und es sind schon viele Leute nicht mehr dabei, von denen man dachte, oder sagen wir so, die man irgendwie noch gerne dabei hätte aus objektiver Sicht.
Wer geht da ab?
Naja, es geht mir ab Alcaraz natürlich. Also Alcaraz hat am Freitag zu Mittag seine Pressekonferenz gegeben und der Presseraum ist sehr klein dort. Also die meisten sind wirklich in der Mixed Zone abgefackelt worden. Da sind dann halt die Amerikaner oder die Englischsprachigen zu Coco Gauff gegangen. Ich war beim Ofi und beim Struff. Die Italiener haben unten mit Musetti gesprochen. Aber wenn Alcaraz seine Pressekonferenz gibt, gibt es im Presseraum ganz, ganz klein. Und wie er schon reingehatscht ist, haben wir schon gewusst, oder ich habe schon geahnt, er wird nicht spielen. Auch komisch, zuerst hat er den spanischen Teil gemacht, den wahrscheinlich doch mehr als 50% verstanden haben, ich nicht, aber aus den betretenen Mienen konnte ich schon schließen, was er uns erzählt. Also Alcaraz fehlt mir. Mir fehlt jetzt nicht zwingend Djokovic, aber in meiner Theorie gibt es ja genau 2 Leute, die weltweit, wohlgemerkt weltweit, Karten fürs Tennis verkaufen können. Das ist zum einen eben Alcaraz, weil er weil er ist, wie er ist und weil er spielt, wie er spielt. Und der Djokovic ist der Zweite, der halt aufgrund seiner Meriten überall zieht. Und wer mir dann auch noch fehlt, ist Joao Fonseca, der dieses Spiel gegen Tommy Paul, der hat so viele Chancen gehabt in der zweiten Runde gegen Paul. Er ist mir im Moment noch ein bisschen zu cocky, der Fonseca, aber okay, darf er sein mit seinen 18 Jahren. Und hat die Chancen nicht genutzt. 3 Satzbälle im ersten Satz, einen im zweiten Satz und verliert 6-7, 6-7. Also den hätte ich auch noch gern von dem mehr gesehen. Sinner kommt nächste Woche zurück, dem Sinner weine ich in Madrid nicht nach, weil es eh klar, dass er nicht gespielt hat. Aber es war Alcaraz, Djokovic und Fonseca, die hätte ich gerne noch ein bisschen länger gesehen.
Mhm. Jetzt ist ja diese untere Hälfte eigentlich phänomenal von der, sagen wir mal, mittelmäßigen Ausgeglichenheit, würde ich es einmal nennen. Also da erscheint mir, wenn ich jetzt ganz frech aus dem Bauch schieße, ganz unten ist natürlich, ja, Tsitsipas, weiß man nie, Musetti, wieder eine gute Partie, aber dann, ich glaube, der Demenau wird sich in diesem Viertel annähern, der wird die alle, und dann hat der Herr Arnaldi nicht unüberraschend den Herrn Zumhur geschlagen, wenn wir da weiterschauen, und oben, das bin ich gespannt, ob du Draper oder Berrettini favorisierst, ich glaube, der Draper, aber das werden wir sehen.
Ja, ich favorisiere auch Draper, weil Matteo im Spiel davor gegen den Giron, Markus Giron oder Giron, ich glaube Giron spricht man aus, wirklich zu kämpfen hatte, gut gespielt hat, aber der Draper hat das Selbstvertrauen. Ich weiß nicht, wie es Head-to-Head ist, ich schaue mal kurz nach, Moment, Head-to-Head, 2-0 für Draper gegen Matteo. Also gespielt haben sie in Doha in 3 Sätzen, in Stuttgart letztes Jahr auf Gras, Finale, da hätte ich mich eigentlich erinnern sollen, dass das so war. Ich habe da den Draper vorne, aber ich glaube auch, dass aus der unteren Hälfte sogar Musetti oder Demenor rauskommen. Musetti oder Demenor.
Na, da liegen wir ähnlich. Und wenn wir hinaufschauen, mein Lieber, ist ja immer gut, wenn man es offener sagen kann. Ich habe gegen den späteren möglicherweise Viertelfinalisten verloren. Weil der Medvedev Nakashima, das ist durchaus für den Nakashima auch wahrscheinlich nicht so schwierig, würde ich einmal sagen. Wen haben wir da noch? Da tippe ich, ja, das ist jetzt die Frage. Aber zu den anderen Partien kommen wir noch. Was meinst du zu meiner Einschätzung?
Ja, also Medvedev den habe ich gestern am Flughafen noch gesehen. Das ist sehr nett in Madrid am Flughafen. Erstens mal das Terminal 2.
Was macht der Flughafen unter der Woche? Was macht er dort unter der Woche?
Ja, ja, genau. Was macht er dort, der Lauser? Der Flughafen in Madrid, das Lufthansa-Terminal ist sehr, sehr nett, wirklich groß, hell, und da stehen halt auch Fernseher herum, und da habe ich gesehen, wie Medi recht offensiv gegen den Cirundolo, gegen den falschen Cirundolo wohlgemerkt, 2-2 gewonnen hat. Und ich habe natürlich die ganze Partie von Nakashima gegen Ofi gesehen, und es war kein Unterschied zwischen Ofen und Nakashima. Ganz, ganz wenig. Also Nakashima vielleicht ein bisschen druckvoller auch, aber nur ganz ein kleines Eizerl, besserer Aufschlag. Da sehe ich Medvedev ganz klar vorne. Ganz klar. Und dann schauen wir mal, weil also Ruud gestern gewinnt 3-3 gegen Korda. Das war für mich kein 6-3, 6-3 Match. Was war eigenartig, ja, warum das so glatt ausgeht. Und Fritz hat WO gekriegt gegen den Bonzi. Schwierig, schwierig. Also dem Viertel traue ich Medvedev sogar das Halbfinale zu.
Na gut, also ich sage in dem Viertel Rüd, und dann, wenn wir aufgehen, jetzt sind wir dann eh schon fertig, ist natürlich der Publik, der mich freut. Und zwar deswegen, weil der Herr Menzig zwar stark, aber doch sehr fad auf mich wirkt. Und beim Publik ist immer ein bisschen was los. Trotzdem sage ich Menzig, und dann ist natürlich Zverev, Cerundolo, ja, der Zverev geglänzt hat er gar nicht, aber er hat zumindest einmal das Match irgendwie hinübergewürgt, wenn man so möchte. Was war denn dein Eindruck, und vielleicht, wie hat er sich denn dann noch geäußert?
Ja, das habe ich nicht mehr mitbekommen, weil ich da schon auf dem Weg zum Flughafen war, aber gesehen habe ich es noch. Ja, ganz, ganz schlecht gestartet, da glaube ich 0-4 gehabt, und dann war er mit dem zweiten, das ist auch schon mit Break hinten gegen Davidovic Fokina. Und der Davidovic Fokina hat in diesem Jahr zwar schon 21 Matches gewonnen, aber es hat einfach eine Pfeife auch leider. Was heißt leider? Er spielt halt, er macht dann manchmal Fehler, wo ihm das Zverev den Ball nur reinspielt und nur reinspielen muss. Und dann kommt der Rahmenball, der hinten einen Meter rausgeht, und das ist, und dann gewinnt der Zverev, serviert er bei 5-4 im dritten Satz, serviert er aufs Match. gewinnt das Tiebreak dann 7-0. Also in Wahrheit war das Zverev nie in Gefahr, das zu verlieren. Außer er war im zweiten Satz, also sag mal so, bis zu diesem Rebreak im zweiten Satz, da hat er ein bisschen zweifelnd ausgeschaut. Aber ansonsten hatte ich eigentlich nie den Eindruck, dass der Fokina das irgendwie durchbringen wird. Und das Lustige war ja, ich bin im Stadion drin gesessen und um mich herum lauter Spanier. Und die kennen ihren Pappenheimer natürlich auch schon. Weil die haben genauso bei jedem Fehler gestöhnt wie der Fokina selbst. Und bei den Zuschauern war es aber so, als ob sie schon erwartet hätten, dass der jetzt wieder eine Rückhand um 2 Meter zu lang rausgeht. Und, oder dass er Vorhand, dass er die komplett verzieht. Also natürlich hat er nicht geglänzt, das wäre, aber das hat er gegen Kriegsbau auch nicht in München und das war der Sieg, den er gebraucht hat. Gegen Cherundolo ist halt spannend, wann werden die spielen? Weil ich glaube, wenn er am Abend spielt, dann ist es für den Zverev wahrscheinlich schwieriger, weil es kühler ist.
Reparieren gibt es kein Flutlicht.
Ja, genau. Also dann müssen es alle am Tag spielen und alle müssen es händisch mitzählen. Aber am Abend glaube ich, dass es ein bisschen besser für den Cherundolo ist, weil es einfach kühler ist, weil dann der Aufschlag vielleicht nicht so wirkt vom Zverev. Es war gestern ja auch nicht so warm. Also am Sonntag, wie er gegen Davidovic gespielt hat, um 13 Uhr haben es begonnen, kurz nach 13 Uhr. Aber ja, guter Sieg für Sascha. Der Head-to-Head ist, glaube ich, jetzt 6-1 oder 5-1, jedenfalls ganz klar. Und ich, ja, das ist schwierig, schwierige Partie, weil letztes Jahr Cherundolo gegen Zverev gewonnen hat in Madrid. Er hat ihn auch heuer in Buenos Aires geschlagen. Okay, Heimspiel für Cherundolo. Und es hätte in München genau dieses Finale auch geben können, wenn Cherundolo nicht aus Gründen, die ich nicht verstehe, gegen Shelton verloren hätte, der gegen den Menzig auch untergegangen ist, wie ich es nicht für möglich gehalten hätte. Aber ich habe hier Zverev gegen Menzig im Viertelfinale, Zverev im Halbfinale gegen Medvedev oben und unten habe ich Halbfinale Draper gegen De Minaur und Achtung, jetzt kommt's, Finale Madrid, einfach nur, weil es typisch Medvedev wäre. Medvedev schlägt Zverev in 3 Sätzen.
Naja, für alle, die jetzt mitgeschrieben haben, ja, na, bei mir schaut es nicht ganz so aus. Also ich sage da mal, Zverev, Cherundolo, da kann es schon vorbei sein für den Herrn Zverev. Aber ich glaube, dass auf jeden Fall der Menzig das Halbfinale erreicht und sich dann durchsetzt gegen den Rüd. Ich lehne mich jetzt weit hinaus, ich weiß, weil der hat auch nicht viel getroffen, außer seine Freunde in den letzten Wochen und Monaten. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, dass da ein Aufwind in Szene ist und unten habe ich da eh schon gesagt, wer. Und wenn jetzt aber aus dem Bauch heraus, der natürlich bereits rumort vor Spannung, an zweiten Finalisten, puh, wen hast du unten? Also ich hätte auch fast, ich würde auf Dimitrov, das ist sehr schade, weil den Dimitrov schlagt er sicher im Viertel und dann wäre er im Semi, na schauen wir mal. Oder doch Draper, das kann ich nicht sagen. Wenn der Draper es durchserviert, vielleicht Draper, Finalist. Und du hast dann Sieger auch getippt, weil du verwegen bist?
Ja, muss ich ja, Medvedev. Na, aber Moment, ich habe Blödsinn geredet. Medvedev gegen Zverev ist ja Halbfinale. Mein Finale ist Medvedev gegen De Minaur und dann gewinnt er Medvedev.
Aha, gut, okay. Naja, also ich glaube, ich sage nicht, daher kommt der Herr Draper ins Finale, weil den De Minaur hat er schon geschlagen. Und oben wird es, achso, widerspreche ich mir jetzt. Wo ist denn der Menzig? Jetzt kenne ich mich schon, na, der ist eh oben. Jetzt kenne ich mich schon nicht mehr aus. Ja, Menzig gegen De Minaur. Und das wird der Menzig gewinnen wieder. Da wirst du schauen. Und wahrscheinlich habe ich jetzt den blödesten Blödsinn gesagt, den es gibt.
Ja, also ich finde den Menzig ja beeindruckend, weil er eben dieses halbe Jahr älter ist als der Schwärzler, der in dieser Woche in Mauthausen spielen wird. So gehen die Wege dann auch auseinander, aber vielleicht kommt da noch der Joel. Also ich mag den Menzig irgendwie, weil der so ein Zehnkämpfer ist, weil der schon sehr schnell spielen kann. Aber ich glaube nicht, dass der gegen Zverev gewinnen kann. Solche Spieler frisst der Zverev, weil die flach und schnell spielen, das tut dem Zverev gar nichts und dann spielt er halt so lange, bis der andere einen Fehler macht und diese Fehler kommen oft und bestimmt.
Na, schauen wir. Wollen wir zu den Damen wechseln oder hast du noch was vor?
Nein.
Ich wollte dich eines noch fragen, weil du gesagt hast, mit ihm geplaudert und es ist ja dann doch die Pressearbeit, finde ich, recht bescheiden vom Offener oder man hört zumindest nicht viel. Vielleicht auch, weil er so ein angenehm ruhiger Typ ist, egal. Aber jetzt hat er doch da zuweilen dann auch ein bisschen Probleme gehabt, immer noch mit den operierten Fersen. Ist das jetzt im Griff oder spielt er mit Schmerzen? Und er spielt ja auch gut, das kann man sagen. Also du musst erst einmal eine Runde gewinnen beim Tausender, ne?
Also ich habe ihn gefragt, er sagt, es geht ihm gut, er hat keine Schmerzen. Er hat die erste Runde auch gut gespielt gegen den Gaston. Er hat halt auch so schnell gespielt, dass der Gaston überhaupt nicht zu seinen Stops gekommen ist, die er normalerweise gern spielt. Gegen Nakashima war das komplett auf Augenhöhe. Und jetzt spielt er, ich weiß gar nicht, ob er diese Woche spielt, ob er in Aix-en-Provence spielt. Ich habe ihn gar nicht gesehen. Vielleicht macht er auch Pause, weil in Mauthausen habe ich ihn nicht gesehen im Draw. Aber es geht ihm gut, also gesundheitlich keine Probleme.
Mhm. Und der steht jetzt im Live-Ranking auf 150. Ich nehme an, die paar Protected wird er sich noch aufheben, auch für Grand Slams. Das wäre zumindest gescheit. Und dann schauen wir.
Also Ofi hat mir gesagt, er hat jetzt ein Protected genommen. Es sind alle Protected bis auf eines sind schon verplant. Also es sind natürlich die Grand Slam Turniere. Dann wird er in Rom sicherlich spielen mit einem Protected, ist ja klar, weil es gibt Punkte und Kohle. Wimbledon wird er spielen, US Open und ja, also in Kitzbühel geht man davon aus, dass er Wildcard kriegt, wo er kein Protected braucht. Das scheint mir gut durchgeplant zu sein.
Ja, hoffentlich wieder bald Top 100. Ja. So, bei den Damen, was möchtest du? Du hast ja auch nämlich an einige gesehen. Was ist da aufgefallen?
Also ich habe bei den Frauen erstaunlich viel, und es freut mich nicht, das zu sagen, aber erstaunlich viel Iga Świątek gesehen. Und es ist nicht zu ertragen, wenn ich es ganz ehrlich mal sagen möchte, dass sie überhaupt keinen Spaß an ihrem Beruf hat, während sie ihr Match spielt. Das hat man schon öfter hier ja auch festgestellt. Und es ist kein Rhythmus, wenn sie spielt. Sie knallt auf jede Kugel drauf. Und okay, wenn sie natürlich in Form ist, ist das gut anzuschauen irgendwo, weil man dann sagt, Wahnsinn, wie die Bälle da reingehen. Aber ich habe sie gesehen gegen Alexandra Ayala, wo sie mit Satz und Break zurück war. Gegen Ayala hat sie ja da in Miami verloren. Und ich habe sie dann gesehen gegen Linda Noskova, das hat sie 4-2 gewonnen. Und es ist nicht schön. Sorry, tut mir echt leid. Die Noskova kann unglaublich gut Tennis spielen und findet sich aber selber ein kleines bisschen zu geil. Das findet man normalerweise nur bei Männern, dieses Phänomen, dass sie sich zu toll finden. Aber die Noskova findet sich, glaube ich, auch ein bisschen zu geil. Und das schlägt sich aus meiner Sicht dadurch nieder, dass sie sich denkt, wozu muss ich an meiner Beinarbeit arbeiten. Ja, ich kann eh gut Tennis spielen. Kann sie auch, kann sie. Sie kann exzellent Tennis spielen. Aber wenn man sie dann eben im Vergleich auf demselben Platz mit Iga Świątek sieht, und wenn man sieht, wie die Świątek, und das muss man natürlich zugute halten, die beste Beinarbeit seit Steffi Graf, wie die Świątek über den Platz fliegt und welche Bälle die Noskova schlecht oder gar nicht mehr erreicht, dann möchte man Linda Noskova zubrüllen. Das ist erlernbar. So wie du spielen kannst, diese Vorhand, da hat sie eine aus dem Handgelenk geschlagen. Ich habe gedacht, was ist denn jetzt los? Das gibt's ja gar nicht. Ja? Das ist Berrettini-mäßig gewesen. So viel Handgelenk und die Kugel ist eingeschlagen auf der Seite oder hat eingeschlagen auf der Seite von Świątek. Aber klar, wenn ich faul bin, und das unterstelle ich ihr jetzt einfach mal, wenn ich jetzt nicht genug trainiere, so dass ich eben wirklich immer in den Ecken bin, dann gewinne ich vielleicht manchmal gegen die Świątek, wenn sie sich selber rausschießt, und das ist ja auch schon passiert. Aber an diesem Abend ist es eben nicht passiert und dann verliert sie 4-2, was wirklich schade ist, weil die Noskova, wenn ich sehe, was die kann, grandios, großartig, wirklich. Also muss man sich wirklich einmal näher anschauen. Das ist mein hauptsächlicher Fraueneindruck.
Mhm. Mir ist ein Name aufgefallen, und da habe ich, ist ja dann doch, sagen wir, eine Halbsteirerin, und zwar die ehemalige Lettin, Frau Sevastova, die verheiratet ist mit dem Ronny Schmidt, der wiederum ein ganzer Steirer ist, wie wir wissen. Und die habe ich überraschenderweise im Tableau gesehen, und sie hat zunächst einmal gegen Pavlyuchenkova gewonnen, das ist schon nicht so schlecht. Und dann aber gegen Ostapenko, und das hat mich nicht gewundert, weil ich das Head-to-Head wusste. Ich habe nur nicht einschätzen können, wie gut oder schlecht ist die jetzt wirklich. Und wenn es dann 0-0 kriegt von der Schneider, könnte man als nachdenklicher Mensch sagen, na ja, Lettin, vielleicht hat es die Ostapenko nicht unbedingt so gefreut im Spiel davor.
Da möchte ich ganz ehrlich sein, ich mag die Sevastova, so wie sie spielt. Das ist grandios finde ich auch. Handgelenk, ja. Stichwort Handgelenk. Da ist Sevastova, die spielt auch eine ganz lässige Männervorhand. Dann ihre Stops, ganz, ganz großartig. Ich habe aber nur die Ergebnisse gesehen, nichts vom Spiel. Und die Ostapenko habe ich dann gesehen gestern noch im Doppel, weil da habe ich ein bisschen Kostyuk angeschaut gegen Kudermetova. Und nebenan war eben im Doppel Ostapenko mit Shuwei Xie, so spricht man sie ganz sicher nicht aus, aber ich hoffe, man weiß, wer gemeint ist. Und die ist schon faszinierend, die Ostapenko. Aber wenn sie sich halt nicht spürt, so wie in Stuttgart, wo sie sich sehr gespürt hat, dann schießt sie halt viele Bälle raus. Und das Head-to-Head ist jetzt, glaube ich, auch 3-0 für Sevastova gegen Ostapenko. Also vielleicht passt es auch nicht. Und du erinnerst dich, wir haben ja mal mit Sevastova gesprochen vor ein paar Jahren. Das war, glaube ich, während Covid.
Ja.
Und da hat sie ja erzählt, dass sie mit der Ostapenko auch trainiert hat. In Lettland, wohlgemerkt.
Eben.
Ja, genau. Und da habe ich zu ihr gesagt, naja, aber du bist ja die deutlich bessere Tennisspielerin. Eben wirklich, was sie kann, finde ich zumindest immer noch. Und sie hat dann gesagt, naja, aber Aljona, also die Ostapenko will aus irgendwelchen Gründen Aljona genannt werden, spielt schon auch sehr gut. Ja, langer Rede, kurzer Sinn. Ich habe da nichts gesehen. Das 0 und 0 hat mich auch überrascht, weil Diana Schneider in diesem Jahr ja nicht so wahnsinnig viel getroffen hat. Aber ich könnte es natürlich auch darauf schieben, es ist das erste Turnier von der Sevastova, das zweite, glaube ich, dass sie dann vielleicht auch ein bisschen ja, müde, overwhelmed war und es dann ein bisschen laufen hat lassen. Dafür, ich möchte jetzt sagen, ist sie bekannt, aber es hat möglicherweise schon 1,5 Matches gegeben, wo sie dann nicht mehr bis zum allerletzten Punkt wirklich alles gegeben hat.
Ja, ein sehr überraschendes Ergebnis noch für mich, Jens, und zwar Sakkari, die auch gar nichts getroffen hat, schlägt Paolini nicht irgendwie, sondern 2-1.
Ja, also für mich auch überraschend. Das Problem bei diesem Spiel war, das war, glaube ich, auf dem Court 2 und für den Court 2 hat man noch ein Extra-Ticket gebraucht. Und habe mir gedacht, okay, tue ich mir jetzt diesen Stress an, mir dann extra Ticket zu besorgen für dieses Spiel. Und ich habe mir diesen Stress nicht angetan und habe dann nur das Ergebnis gesehen. Also ich kann da auch wenig leider sagen zu diesem Spiel. Was ich ein bisschen gesehen habe, wenn auch nur auf dem Screen, war Uchiyama gegen Pegula, wie man sie wohl ausspricht, oder Pegula. Und dass die so klar gewinnt, die Uchiyama, das fand ich spannend.
Mhm. Mhm. Es gibt ein Duell, das optisch zumindest, jetzt muss ich ein bisschen auch den männlichen Zuschauer heraushängen lassen, aber vorsichtig. Also ich glaube, es gibt unansehnlichere Duelle als Kostyuk gegen Potapova. Ist für mich überraschend, dass die Potapova da gewonnen hat zuvor. Und dann sind wir eh schon oben bei der Sabalenka.
Ja, Potapova davor gegen wen hat sie gewonnen? Was hat mich auch ein bisschen überrascht? Die Kennen hat das Match mehr verloren, als es die Potapova gewonnen hat, weil die im zweiten Satz, glaube ich, auch schon, oder im dritten, jedenfalls Kennen mit Break vorne gewesen. Und Kostyuk habe ich viel gesehen. Ich habe Kostyuk gegen Raducanu gesehen, bin dann auch zu der Mixed Zone mit Raducanu gegangen und ich habe Raducanu im britischen Fernsehen gesehen in dem Jahr, jetzt muss das Jahr 2022 gewesen sein, nachdem sie die US Open gewonnen hat. Dann habe ich gedacht, okay, boah, die hat das Selbstvertrauen gut und ist abgeklärt und nicht unsympathisch, ja, also wirklich relaxed und alles. Und jetzt mein Eindruck war, jetzt ist sie vielleicht komplett geerdet. Ja, die hat gut gespielt gegen die Kostyuk, hat dann verloren in 3 Sätzen, war aber, manche sagen nachdenklich, ich sag vielleicht auch ein bisschen zweifelnd, aber es ist keine Schande, gegen Kostyuk zu verlieren. Die kann schon, der fehlt so die ganz große Power, finde ich, aber die probiert wenigstens was. Die spielt einen Vorhandstopp, einen Rückhandstopp, den Rückhandstopp gern cross, das verstehe ich nicht ganz, aber okay, das hat funktioniert bis jetzt. Und sie ist halt ein bisschen wie Denzel Washington. Nenn mir einen Film von Denzel Washington, in dem er nicht geweint hat, und es wird der erste sein. Und irgendwie bei der Kostyuk ist er auch so, dass man sich denkt, die ist so emotional. Jetzt hat sie bis jetzt noch nicht geweint in Madrid, aber ich glaube, wenn sie die Potapova, die zweite Russin in Folge nach der Kudermetova schlägt, ich glaube, dann müssen Tränen her. Weil sonst wäre es nicht mehr meine Marta Kostyuk.
Den ersten Film von Denzel Washington habe ich nicht gesehen, in allen anderen hat er geweint.
Ja,
ich weiß, es war nicht so gemeint.
Ja, ja, du, eben.
Lieber, Denzel, lieber Freund, ja, na, schau, jetzt haben wir da oben, das ist nichts zum Weinen, außer vielleicht für die Frau Anisimova, die gegen die Peyton Stearns, wie sie heißt, auch unter anderem verloren hat. Und die wiederum spielt jetzt gegen die Sabalenka. Und wird dort wahrscheinlich wie das Kaninchen vor der Schlange sein. Ich habe überhaupt den Eindruck, Sabalenka kann sich wie so oft nur selber schlagen, auch in diesem Turnier.
Ja, glaube ich auch. Wenn ich jetzt das oben so anschaue, Alexandrova spielt eine heimlich gute Saison wieder. Die war mal Top 10, dann war sie weg.
Heimlich ist richtig, ja.
Ja, spielt eine Heim. Und Svitolina wünsche ich natürlich herzlich alles Gute. Sollte sie ins Halbfinale kommen gegen die Sabalenka, glaube ich, wird sie einschauen, weil Sabalenka einfach zu schnell spielt. Und unten ist halt spannend, ja. Die Świątek hat jetzt zwei Gegnerinnen geschlagen, gegen die sie nicht gut ausgeschaut hat. Wird in Gottes Namen der Sevastova danken, dass sie die Ostapenko rausgeschmissen hat, weil sonst wäre jetzt nämlich genau heute, sollte der Strom jemals wiederkehren, die Partie gegen die Ostapenko. Jetzt spielt sie gegen Schneider. Maddie Keys, habe ich gesehen, hat mich in der letzten Runde jetzt nicht so wahnsinnig überzeugt. Moment, gegen Gimin, ich habe das gesehen, sogar live und vergessen jetzt, gegen wen die Maddie gespielt hat. Moment, ich habe es gleich. Wo sie 7-6 gewonnen hat und nicht geschafft hat, es auszuservieren. Gegen Kalinska, ja, genau. 7-5-6 hat sie gewonnen. Und ja, also ich glaube, nein, ich sage jetzt doch wieder, weil wir es in diesem Jahr schon mal gehabt haben, vielleicht hat sich die Andreeva da fangen, wobei die spielt jetzt gegen eine erstaunlich starke Goff, die in der ersten Runde den ersten Satz oder in ihrem ersten Match gegen Jastremska 0-6 verloren hat und dann trotzdem gewonnen hat. Jetzt also und heute gegen Bencic ganz glatt gewonnen hat. Habe ich so auch nicht kommen sehen, aber wer bin ich schon? Ich habe keine Ahnung. Also wenn Andreeva heute, übermorgen, wenn Andreeva gegen Goff die Partie gewinnt, dann glaube ich, dass es ein Finale Sabalenka gegen Andreeva gibt. Wenn Goff das gewinnt, dann glaube ich, es wird ein Finale Sabalenka gegen Świątek und dann glaube ich, dass Świątek ihre Krise abschüttelt.
Ach so, du glaubst, die gewinnt das Kind. Das ist interessant.
Ja.
Das ist interessant.
Obwohl ich ihr also nicht zuschauen mag. Ich mag ihr nicht zuschauen beim Tennis. Das ist furchtbar.
Naja, das verstehe ich wieder persönlich, ja. Naja, vielleicht geht Keys da drüber. Schauen wir mal. Keys, vielleicht Keys im Semi und dann Andreeva. Und dann weiß ich nicht. Es ist jedenfalls eh wurscht, weil ich glaube, dass Sabalenka gewinnen wird.
Ja, also ich glaube, ich glaube es eigentlich auch, die spielt ja auch gut und gegen Mertens verliert sie den ersten Satz und denkt sich, ja, verliere ich halt den ersten Satz, ist mir doch wurscht und gewinnt dann ganz glatt weiter.
Hast du die Chance gehabt, lieber Jens, hast du es vielleicht angehört zufällig oder, ne, es ist ja dann doch immer ein anderer Eindruck, bei so einer PK live zu sein, weil die wirkt mir jetzt auch irgendwie lockerer, die Sabalenka.
Nein, ich war nur bei den PKs von Djokovic, Alcaraz und Zverev und sonst war ich in der Mixzone bei Ofi und bei Struff und bei Raducanu. Und bei Coco Gauff habe ich kurz reingehört, weil die war vor dem Struff dran. Und das Erstaunliche bei Gauff ist, dass sich alle Fragen der anglophilen und anglikanischen und anglo-britischen Anglikaner sich nie ums Tennis drehen. Sondern da geht es darum, ja, du hast jetzt eine neue Kooperation mit Miu Miu und wann wird man das sehen und dann irgendwas mit Musik und wolltest du den überhaupt dissen? Da geht es nie ums Tennis. Das ist auch spannend, ist lustig, weil wenn man natürlich dauernd über ihre Vorhand reden würde, dann würden alle in Tränen ausbrechen und das ist auch nicht der Sinn einer solchen Mixzone.
Ja, ich habe noch ein feines Wortspiel. Anglo weniger ist mehr als anglophil.
Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass@sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show, jeden Donnerstag neu.